herzlich einladen für die nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Am Freitag, es werden Zeichen geschehen. Zeichen an Sonne, Zeichen am Mond, Zeichen an den Sternen, Zeichen in unserer Milchstraße. Geschwister, es geschehen Zeichen, wir ahnen gar nicht, aber die sind, ja, die werden uns betreffen, früher oder später, und wir werden uns wundern, wenn die Erde taumelt wie ein Betrunkener. Es werden Zeichen geschehen, sagt Jesus, bevor er kommt, aber zuerst ist die große Drangsal da. Und dann werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sterne. Als Jesus das erste Mal zur Welt kam, geschahen auch Zeichen. Die Weisen kamen, sie haben seinen Stern gesehen. Und sie haben genau gewusst, Jesus ist geboren und wo er geboren ist. Und sie fanden den Weg. Nur als sie anfingen, menschlich zu suchen, gingen sie in die Irre. Wir sollten auf die Zeichen Gottes achten und uns nicht beirren lassen. Am Samstag wird das Thema sein, wer hat Jesus gekreuzigt? Die Juden, die Römer, Pilatus. Wir beten ja im Glaubensbekenntnis, sagen wir immer wieder, gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Aber hat er denn wirklich gekreuzigt? Oder weswegen wurde Jesus gekreuzigt? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Wir gehen ja in der Karwoche. Am Sonntag früh werden wir das Thema haben, der Gottesprozess hat begonnen. Jesus zieht als König nach Jerusalem ein. Und er triumphiert. Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Das wird das Thema so Sonntag früh sein. War Jesus der Messias der Juden? Und wessen Messias ist er überhaupt? So, er wäre gerne der Messias der Juden geworden, aber er ist nicht geworden. Die haben ihn abgelehnt. Und darüber will ich sprechen. Ich möchte auch von der Bibel belegen, was da alles war. Jesus hätte so viel vorgehabt mit diesem Volk. Aber dieses Volk ist einfach daneben rausgegangen, weil sie verführt waren, vom Satan betrogen wurden. Wie auch immer. Wenn die Juden Jesus angenommen hätte, was wären die Juden geworden? Die wären Priester und Könige geworden, wie die Vorsehung Gottes war. Und wir wollen uns heute Gedanken machen über Jesus, wer war und was ist Jesus, was wollte er eigentlich. Wenn man Jesus richtig versteht, versteht man seine Erlösung. Er ist gekommen, um Sünder selig zu machen. Und Paulus sagt, ich bin einer der vornehmsten Sünder. Also du musst dich nicht schämen, ein Sünder zu sein. Sünder können erlöst werden. Heilige brauchen keine Erlösung, werden auch nicht erlöst. Aber Sünder werden erlöst von der Sünde, von der Macht der Sünde. War Jesus biologisch ein Jude? Und ich muss hier sagen, nein, er war kein Jude, auch wenn er eine jüdische Mutter hatte. Sein Blut war reines Blut, heiliges Blut, war nicht vermischt mit dem Blut von Adam, von Juden oder von was weiß ich auch irgendjemand. Jesus hatte reines Blut, nur nebenbei. Jesus war theologisch kein Jude. Jesus war psychologisch auch kein Jude. Also, du wirst geschockt sein. Jesus, der Jude, nein, er war kein Jude, er wollte mit Juden auch eigentlich gar nichts zu tun haben. Nur nebenbei. Ich trete den Beweis an, was Jesus wirklich war. Er war der Heiland der ganzen Welt. Nicht nur der Juden. Nicht nur irgendeiner privilegierten Rasse. Matthäus 15, Vers 24, er antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Aber als Jesus kam, hat das Haus Israel gar nicht mehr existiert. Da waren nur Juden da, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die aus Babylon zurückkamen. Da war die Juden nicht dabei. Der einzige Jude, der in der Gefolgschaft Jesu war, war Judas Ischariot, und der hat ihn verraten. Alles andere waren Männer aus Galiläa. Wir werden auch so einige Dinge in der Bibel finden, die klingen ganz komisch. Natürlich, wenn wir naiv sind, einfällig sind, ja, das waren alles Juden. Nein, die von Galiläa, die waren von ganz woanders her. Die waren Israeliten. Und Jesus war ein Israelit. Petrus war ein Israelit. Paulus war ein Israelit. Aus dem Stamm Benjamin zum Beispiel beruft er sich. Ich werde auch euch nachher die Bibelstellen sagen. Die Juden in Palästina waren nicht das Haus Israel. Die Juden damals und bis heute sind nicht die Kinder Israel. Das ist ein Mischmasch. Sammelsumme von allen möglichen Völkern vermischt, die ja zwar an den einen Gott glauben, aber das waren keine Israeliten in dem Sinn, was Gott erwählt hat. Gott hat 12 Stämme erwählt. Und von diesem, der Stamm Juda war nur ein Stamm von 12 Stämmen. Nur nebenbei, beachte das bitte. Alles andere war eine Fälschung Satans. Teuflische Verführung. Und bis heute ist es eine jüdische Gaukelei geblieben. Der Teufel ist ein Blender, verführt die Menschen und blendet die Menschen. Der Teufel will das Kommen Jesu verhindern, auf welcher Tour auch immer. Der hat schon die Rassen gemischt, damals vor der Sintflut, da kamen die Dämonen, haben sich mit Menschen vermischt und da sind Riesen entstanden. Gott musste die Welt untergehen lassen. Aber Gott hat eine Verheißung gegeben, der Eva, und dein Nachkomme, dein Same, wird der Schlange den Kopf zertreten. So, die Nachkommen der Frau. Also er betrieb der Teufel Genmanipulation, Vermischung, Völkervermischung, dass der Teufel sagen konnte, ja, der kann ja gar nicht in dieses Volk kommen, wie du es gewollt hast. Aber Gott vernichtete die Riesen beim Noah durch die Sintflut. Und Noah überlebte und dann ging die Sache wieder weiter. Satan konnte nicht alles versauen. Gott erwählte dann Abraham. Und der Nachkomme Abrahams sollte die Segensträger sein. Abraham bekam aber kein Kind, bis im hohen Alter. Kein Kind. Der Teufel versuchte, die heilige Nachkommenschaft zu verhindern, wo es nur geht. Der Teufel blockiert, wo es nur kann. Auch in unserem Leben. Lasst euch nichts vormachen. Der Teufel blockiert dich, wo er nur kann. Blindheit ist ein Werk Satans. Damals in den Tagen Jesu, bis heute. Bis heute. Und nichts ist schlimmer als geistliche Blindheit. Und Jesus nennt die Pharisäer Teufelskinder. Die Juden. Teufelskinder. Und aus den Pharisäern ist das Judentum entstanden. Was wir heute Juden verstehen, das ist Rest von den Pharisäern. Die konservativen, orthodoxen, religiösen Menschen von damals. Also der heutige Jude ist ein Pharisäer. Rest von Pharisäer. Die Sekte der Pharisäer. Jesus sagt, das sind blinde Blindenleiter. Und er sagt siebenmal weh, 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 weh. Euch Pharisäer, ihr Heuchler und so weiter, ihr Schriftgelehrten. Redet ganz klare Worte in Deutsch. Hebräisch natürlich. Er kam zu seinen Leuten, er kam zu dem Stamm Juda, er kam zu den Israeliten. Aber ja, da war nichts da, da war nichts da. Die haben ihn abgelehnt. Das angebliche Volk Gottes existierte gar nicht mehr. Das war ein Mischmasch. Nathanael war einer, als Nathanael sagt, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Dann sagt Jesus, ein echter Israelit. Ein echter Israelit. Wir müssen nur hinhorchen, was alles passiert in den Evangelien. Einfach mal lesen und mal genau hingucken und hinhorchen. Er kam zu den Seinen, aber seine Leute nahmen ihn nicht auf. Auch nicht die in Galiläa. Sie wollten die Nazareth ihn ja von einem Abhang abstürzen. Johannes Kapitel 1, Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Seinen. Der Stamm, das Haus Juda, Israel, die nahmen ihn nicht auf. Sie haben Jesus von sich gestoßen. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, haben sie gesagt, der hohe Priester. Jesus kam nicht, um den jüdischen Glauben zu retten. Ich will ein paar Sachen sagen. Vielleicht schockiert es dich, wenn du das hörst, aber ich möchte, dass du aufwachst. Wir schlafen lang genug und wir sind lang genug von den Zionisten verdorben, versaut und verführt worden und manipuliert worden und einfach durch falsche Lehren informiert worden. Wir sollen zur Bibel zurück, zum Evangelium zurück. Jesus kam nicht, um die jüdische Tradition zu retten oder den Tempel, als die Jünger dort stehen. Ist das nicht ein gewaltiger Bau? Dann sagt Jesus, da wird kein Stein auf den anderen stehen bleiben. Da wird kein Stein auf den anderen Stein bleiben. Und Jesus kam nicht, um das Judentum, den Talmud, was damals gerade entstand, die jüdische Tradition zu retten oder die Vorschriften der Alten. Das war das, was im Talmud enthalten ist. Hier hat er ganz hart widersprochen. Den Alten ist gesagt, aber ich sage euch, der bringt was ganz Neues. Jesus hat nicht den Tempel gerettet, hat auch nicht die Nation Israel, was damals war. Israel war keine Nation mehr. Nicht gerettet. Oder sie von den Römern befreit. Er kam, um das Heil Gottes zu bringen, die Erlösung zu bringen. Auch für die Menschen damals. Auch für die Menschen, die in Judäa lebten. Jesus war nicht aus dem Geblüt des Mannes, steht in der Bibel. Also er war nicht verwandt mit irgendwie mit Josef, Maria oder irgendwie mit Abraham. Er war nicht aus dem Geblüt des Mannes, sondern er war von Gott, vom Heiligen Geist gezeugt. Jungfrauengeburt, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und genau das versucht der Teufel zu unterminieren, auszuhöhlen, lächerlich zu machen. Johannes Kapitel 1, Vers 13. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren waren. Jesus wurde von Gott geboren. Ganz arg wichtig, dass wir das uns so im Hinterkopf beibehalten. Maria war nur die Leihmutter für Jesus, für Gott. Josef war der Ziehvater und gar nicht mit Jesus verwandt. Überhaupt nicht. Absolut nicht. Die damaligen Juden, die Geistlichen, haben Jesus deshalb abgelehnt. Weil sie haben den Eindruck gehabt, der ist nicht von uns. Der ist nicht von uns. In Lukas Kapitel 19, Vers 14. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen ihm sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. In dem Gleichnis von dem Weinberg und dem Arbeiter im Weinberg. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Die wollten den Messias nicht haben. Die Juden wollten den Messias nicht haben, aber zu den Juden kam. Und was wäre geworden, wenn sie ihn angenommen hätten? Das wäre das Höchste der Gefühle gewesen. Jesus kam, um das Erbe Gottes zurückzuholen, die Verheißung zu erfüllen, den Rest Israels zu erlösen. Aber die Arbeiter, die haben ihn umgebracht im Gleichnis. Und das ist auf Jesus gemünzt. Und Jesus sagt zu der kananäischen Frau, und er antwortete und sagte, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Aber das Haus Israel existierte gar nicht mehr. Doch die damaligen Juden waren lang schon vermischt mit allen möglichen Völkern. 500 Jahre Gefangenschaft, Wegführung, Zerstörung des Tempels. In 500 Jahren passiert viel. Guck mal, nicht jeder, der sagt, ich bin ein Deutscher, du kannst einen deutschen Pass haben und kannst doch ein Türke sein oder was weiß ich, Ägypter oder nicht jeder, der einen Pass hat, ist ein Deutscher. Und so ähnlich war nicht jeder, der sich sagt, gehört zum Haus Israel, dass er zum Haus Israel gehörte. Du brauchst also schon die richtige Linie, die richtige Hautfarbe, Augenfarbe, Ohrenfarbe und was weiß ich alles. Gleich nach Salomo brach das Reich Israel auseinander, das Haus Israel auseinander. Salomo war der Erste, der auch die Zeiten geändert hat, hat einen Priester Gottes umgebracht, weil er nicht ihm nach der Nase geredet hat. Oder was er gerne hätte und so weiter, umbringen lassen, hat die Zeiten geändert. Deshalb finden wir sogar in den Tagen Jesu, dass Jesus sagt, ich gehe nicht auf den Judenfest. Er ging nach seinem Kalender, nach einem ganz anderen Kalender. Die Nachkommen Abrahams, die sind von Jakob, das ist das Haus Israel, diese 12 Stämme. Und jeder Stamm hat eine ganz bestimmte Funktion, eine ganz bestimmte Bestimmung. Und Judah war auch ein Stamm, was nachher die Juden geworden sind, war nur ein Stamm. Aber Juda hat alles aufgesaugt, alles, was noch übrig blieb, der konnte alles dazu zählen. Es ist also ein Mischstamm, ein Sammelsurium geworden, entstanden nach dem Rückzug aus Babylon und so weiter. Das Judentum richtet sich nicht groß nach der Tora, sondern nach dem Talmud, babylonischen Talmud und Jerusalemer Talmud. Dort geht alles nur noch um Sabbat. Im Judentum ging es nur noch in den Tagen Jesu um den Sabbat, bis heute. Immer nur um Sabbat. Und Gott ist kein Jude, ist auch kein Deutscher und kein Chinese. Gott ist universell, nur nebenbei. Matthäus 23, Vers 20. Jesus redet gegen die Rabbis und die Schriftgelehrten. Darum, wer schwört bei dem Altar, der schwört bei ihm und bei allem, was da drauf liegt, wenn er schwört, es geht um Schwören. Und wer schwört bei dem Tempel, der schwört bei dem und bei dem, der darin wohnt. Und wer schwört bei dem Himmel, der schwört auf dem Thron Gottes und der da drauf sitzt. Und dann sagte, weh euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Also du musst sehen, wie Jesus, wie der dir anfasst, wie er sie anredet. Die ihr den Zehnten gebt von Münze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste des Gesetzes beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes sollte nicht lassen. Ihr verblendeten Führer, und zu denen kam Jesus. War Jesus ihr Messias, die ihr Mücken aussiebt und die Kamele verschluckt? Also, wenn Jesus heute reden würde, er wäre Rassist. Versteht man? Wenn Jesus das heute sagen würde, was er damals gesagt hat. Matthäus 23, Vers 29 und bis 33. Weh euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Also da kennt er keine Gnade. Er putzt sie ganz runter. Er ist der Sohn Gottes. Er ist rein in seinem Blut. Sein Blut ist nicht vermischt mit dem Blut vom Adam. Oder von irgendeinem Menschen. Ich komme nachher darauf zurück. Und so weiter. Den Propheten Grabmäler baut und die Gräber von Gerechten schmückt und spricht, hätten wir zu den Zeiten unserer Väter gelebt, da wären wir nicht an ihnen schuldig geworden und an dem Blut der Propheten. Da wären wir nicht schuldig geworden. Also das sind Heuchler, Jesus sagt. Und damit bezeugt ihr auch von euch selbst, dass ihr Kinder derer seid, die Propheten getötet haben. Wohlan, macht auch ihr das Maß eurer Väter voll, ihr Schlangenbrut, ihr Otternbrut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ihr Schlangenbrut, das gleiche sagt auch Johannes der Täufer. Ihr Otten gezüchtet, werdet euch geboten, dem zukünftigen Zorn Gottes zu entgehen. Wollt ihr der höllischen Verdammnis entgehen? Das ist doch eindeutig. Und jetzt passt auf, Jesus hat sich absolut nicht mit dem Judentum von damals identifiziert, mit der damaligen Gesellschaft, jener Generation und mit diesen Menschen von damals. Er hat sich nicht identifiziert. Er hat gesagt, ich bin auch einer von euch. Nein, er war nicht einer von ihnen. Das Volk von damals ist schon lange nicht mehr das Volk Israel, Gottes Volk, Haus Israel gewesen. Johannes und der Täufer und Jesus, die haben immer dieses ganze religiöse Gesindel als Schlangenbrut bezeichnet. Und weißt du, was das bedeutet, Schlange? Das Symbol für den Teufel. Eine Ausgeburt der Hölle. Reich Satans. Und er sagt ihnen, ihr seid die Nachkommen von Luzifer. Ihr, die so fromm sein wollt, religiös sein wollt. Und da wurde alles gewechselt. Mit der Zerstörung des Tempels 500 Jahre bevor das alles passierte, da ist so viel verändert worden und so viel manipuliert worden und so viel getrickst worden und so viel durch Kämpfe und Intrigen und so weiter wurde da verändert. Wir müssen nur die Apokryphen Makkabäer lesen, was da alles so gewesen ist. Jesus leugnet jede Verwandtschaft mit diesen Juden ab. Er will mit ihnen nichts zu tun haben. War Jesus der Messias der Juden? Jesus macht eine ganz klare Differenzierung, trennt sich, unterscheidet sich. Er sagt, ihr, also die Juden, habt den Teufel als Vater, Johannes 8,44. Ihr, Juden, habt den Teufel als Vater. Hart, hart. Heiland, wie kannst du so hart reden? Das sind Worte aus dem Mund Jesus, dem Sohn Gottes. Und er betont, nicht er oder wir, sondern ihr, euer Vater, ist der Luzifer, der Teufel. Und dann lese ich weiter, Johannes 8,44. Und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Das ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm, im Teufel. Und wer Lügen redet, so sprecht ihr aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater der Lüge. Verdreht alles. Da können Zionisten sich wenden und reden und schwätzen und versuchen, so glatt zu bügeln, so viel sie wollen. Es klappt nicht. Wort Gottes bleibt Wort Gottes. Es steht in der Bibel. Seit 2000 Jahren, das hat nicht Martin Luther geändert, das wurde nie geändert, das ist immer geblieben so im Wort Gottes. Das hat Jesus gesagt aus seinem Mund. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 38, ich rede von meinem Vater, was ich hier gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gesehen und gehört habt. Hier distanziert sich Jesus von dem ganzen jüdischen Volk. Und ich betone jüdischem Volk. Es ist nicht Haus Israel, 12 Stämme. Gott hat 12 Stämme erwählt. Das ist mein Volk. Die hat er rausgeführt. So. Und danach ist der Vater der Juden nicht Gott, sondern der Teufel. Ein hartes Wort. Und das muss man zuerst mal verdauen. Auch heutzutage. Auch die Deutschen. Und es ist hart, wenn man das ausspricht. Die Propheten reden über Jesus ganz anders. Schon allein der Jesaja. Ein paar Jahrhunderte vorher. Und Jesaja Kapitel 9, Vers 6. Da ist Israel noch in Palästina, in Kanaan, da steht der Tempel noch, da ist noch die Welt in Ordnung, da sind sie noch nicht in der babylonischen Gefangenschaft. Jesaja Kapitel 9, Vers 6, den Israeliten. Und das sind keine Juden, sondern Haus Israel. Haus Israel und so weiter. Das Volk ist noch nicht unter dem Einfluss Babylons, ist noch lange nicht von Gott dahingegeben. Die sind ganz nah davor. Nachher kommen andere Propheten, wie Jeremia und so weiter, die ganz hart noch reden. Und Jesaja war noch ein Israelit. Vom Volk Gottes. Und er sagt, uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft liegt auf seine Schulter. Das ist Jesus. Uns ist ein Sohn geboren. Und dessen Name wird Immanuel heißen. Aber wir lesen nicht in der Bibel irgendwo, dass bei der Geburt Jesu, dass er den Namen Immanuel bekommen hat. Weil die es nicht verdient haben. Gott mit uns. Sein Name wird genannt Wunderbar, Ratgeber, der mächtige Herr, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Das ist noch weit entfernt. Aber das war zu einer Zeit, als das noch alles gar nicht da war. Das sind alles Verkörperungen für den Messias. Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Oder wie auch immer. Wunderrat. Diese Beschreibung trifft auf Jesus zu. Der geboren wurde. Und das wäre alles geworden, wenn sie Jesus angenommen hätten. Und das wird für uns, wenn wir Jesus annehmen. Amen. Der wird unser Wunderrat, Ewigvater, Friedefürst. Jesus will angenommen werden. Und der Teufel vertritt die Bibel so schön. Siehe die Versuchung. Schau die Versuchung an. Bist du Gottes Sohn? Der weiß ganz genau, dass er das ist. Bist du Gottes Sohn? Der Teufel versucht, alles zu vermischen, zu unterwandern, auszuhöhlen. Und heutzutage, wenn ich mit Juden diskutiere, Jesaja 53, wir sind der leidende Knecht, Holocaust und was wir alles durchgemacht haben, die Verfolgung in Europa, all die Jahrhunderte der Verfolgung durch die Christen und so weiter. Wir sind der leidende Gottesknecht. Nein, Jesus ist der leidende Gottesknecht. Wenn man Jesus nicht annimmt, dann gibt man sich selbst als leidender Knecht, die Stimme Gottes oder was auch immer. Wir sind das. Nein, Jesus, hier redet die Bibel über Jesus. Jesus hat sich auch nicht nach dem jüdischen Kalender gerichtet. Also wenn es so jüdisch gewesen wäre, dann wäre er am jüdischen Fest nach Jerusalem gegangen. Aber er hat sich versteckt am jüdischen Tag. Also was sie da ihr Fest feiern. Jesus starb auch nicht nach dem jüdischen Kalender, sondern er starb nach dem alten Kalender, das die Essener feierten. Und nicht nach diesem Priesterkalender, das Salomo damals geändert hatte. Ich will nicht groß auf den Kalender eingehen. Irgendwann später werde ich darüber vielleicht was sprechen. Jesus macht einen Unterschied zwischen der Priesterkaste und Gott, um Reich Gottes, voll Gottes. Die Feste, die da gefeiert wurden, das waren nicht Feste, wo Gott eingesetzt hat. Das hat Salomo festgelegt nach dem Kalender. Johannes Kapitel 11, Vers 45. Es war aber nahe das Passafest der Juden, also nicht mal das Passafest findet statt oder hat stattgefunden nach dem göttlichen Kalender. Es war aber das Fest der Juden, Passafest der Juden. Und viele aus der Gegend gingen hinauf nach Jerusalem vor dem Fest, dass sie sich reinigten. Das waren alle so traditionelle, würde ich sagen, Kirchenleute. Sie gingen zum Fest der Juden, aber Jesus versteckte sich. Jesus machte nicht mit. Er ging, wann er fühlte, jetzt ist meine Zeit gekommen. Jesus aber ging nicht mehr frei umher unter den Juden. Er betont immer, unter den Juden. Nicht an dem Volk Gottes, nicht an dem Haus Israel. Er sagt, ich bin nur gesandt zum Hause Israel. Aber hier betont er immer wieder unter den Juden. Das ist ganz etwas anderes. Ein Mischmasch aus verschiedenen Völkern, die zurückgekommen sind nach Babylon, Proselyten, die dann geworden sind. Sondern er ging von dort weg in eine Gegend nahe der Wüste, in der Stadt namens Ephraim und blieb dort mit den Jüngern. Also in Ephraim. Eine Wüstenstadt am Ende der Wüste irgendwo. Ephraim, wenn wir das Wort Ephraim hören, denke ich an den Sohn Josefs, einer der Söhne Josefs, der eigentlich so in der Königswürde war. Jesus sollte König von Israel werden, König aller Könige, Herr aller Herren. Und er ging dort und von dort begann er seine Mission. Von dort aus ging er dann nach Jerusalem, wo dann die Kinder riefen, Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Am Sonntag werden wir darüber hören. So, Jesus ging nach Ephraim. Das sind so viele Verbindungen, so viele Kleinigkeiten, so viele Details. Wenn du die Bibel liest, bist begeistert. Ich bin begeistert. Ich studiere die Bibel, ich liebe die Bibel. Die Bibel gibt so viel Aufschluss über die ewigen Wahrheiten. Jesu Kreuzigung und Auferstehung passiert nicht nach der jüdischen Tradition, wie manche Zionisten oder auch christliche Zionisten oder charismatische Zionisten sagen. Jesus hielt nichts vom Talmud oder den rabbinischen Diskussionen, ihre Ethik oder ihre Exegese oder ihre Philosophie. Er distanzierte sich. Den Alten ist gesagt, aber ich sage euch. Der wirft alles über Haufen. Auf Sinai bekam Moses das geschriebene Gesetz, die Tora, aber an der hielten sie sich nicht mehr. Die hielten sich mehr am Talmud. So wie manche heute nur noch am Katechismus halten und nicht mehr an der Bibel. Oder was weiß ich, irgendwelche Schriften von irgendeinem Propheten. Buch Mormon. Und die Israeliten haben das Gesetz nicht einmal halten können. Das Gesetz, bevor er die Erde erreichte, wurde zerstört aus Wut, weil Moses gesehen haben, die tanzen da um das goldene Kalb. Und dann kommen sie aus der Gefangenschaft unter Esra und Nehemia, die Israeliten. Und hier entstand das Schriftgelehrtentum, das Pharisäertum. Dort wurden sie Pharisäer. Dann, die haben gemerkt, da ist so viel Mischmasch bei uns. Lies mal Esra und Nehemia, als die Rückkehrer aus Babylon kamen. Der Tempel war zerstört. Es gab kein Priestertum, kein Altar, kein Opfer. Verstehst du? Da gab es nicht mehr. Das war schon zu Ende, die Priesterschaft. Diese Spätheimkehrer, die dort zurückkamen. Und es war nur ein Überrest. Und manche sind in Galiläa hängen geblieben von den Israeliten. Und Josef war auch einer, der in Nazareth, in Galiläa hängen geblieben ist, weil in Judäa, das war ihm gar nicht so koscher, alles was dort passierte. Und dort entstand eine Synagoge. Man muss sich vorstellen, ein Kuhdorf, ein Kaff, hat eine große Synagoge. Das heißt also, sie liebten Gott und sie liebten das Wort Gottes. Aber auch als Jesus dann dort war und jetzt der Geist des Herrn ist auf mir und sagt und so weiter, das erfüllt sich die Weisung des Propheten Jesaja, wollen sie ihn doch den Abhang runterstürzen, weisen von sich. Das Haus Israel hat Jesus von sich gewiesen. Aber weil der Tempel nicht existierte, existierte ein Drittel des Gesetzes von der Tora, das levitische Gesetz existierte nicht. Und der Talmud hat dann alles überbetont mit diesen ganzen Gesetzen, Vorschriften, Regeln und Diskussionen über Sabbat, was man am Sabbat alles darf und nicht darf. Weißt du, das sind so lauter Spitzfindigkeiten. Nur ein Beispiel. Am Sabbat, wenn du am Sabbat verreisen willst, du darfst am Sabbat nicht reisen mit deinem Esel und mit allem drum und dran. Aber es gibt eine Ausnahme. Du nimmst einen Wassersack und setzt dich drauf, denn es ist nicht verboten, auf dem Wasser zu reiten, auf dem Wasser zu fahren. Weißt du, lauter Spitzfindigkeiten. Ob Gott da mitmacht, ist eine andere Frage. Nur nebenbei. Es enthält, dieser Talmud enthält Lehrmeinungen, Traditionen und Formen und so weiter von den Rabbinern, lauter Vorschriften. Du darfst nicht dein Hintern Richtung Jerusalem entblößen. Das ist Beleidigung Gottes. Da musst du, bevor du auf die Toilette gehst, genau gucken, wo ist die Sonne. Lauter solche Regeln. Hat nichts mit dem Wort Gottes zu tun. Und schon gar nicht mit dem, was Gott überhaupt wollte. Gott wollte ein reines Volk, ein heiliges Volk haben, das ihn liebt und ihn dient, mit Freuden ihm dient. Deswegen sind sie rausgeführt worden aus Ägypten. Aber schon nach Salomos Tod zerfiel das Reich, das Haus Israel. 10 Stämme, das Nordreich und Südreich und so weiter. Und in dieser Zeit entwickelte sich so viel Verkehrtes, so viel Verdrehtes, dass als Jesus kam, das stimmte alles vorn und hinten nicht mehr. In eine Welt, die also verdorben war. So, Pharisäer und Juden, das sind gleichgesetzt, das musst du gleichsetzen. Paulus war auch einer der Pharisäer. Nur als Beispiel, ich will den Paulus nur zitieren. 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 23. Weißt du, Paulus war aus dem Stamm Benjamin. Er konnte noch sagen, ich bin vom Stamm Benjamin. Ich bin ein Pharisäer. Er hat nicht gesagt, ich bin ein Jude. Er war bei den Juden, mit den Juden zusammen. Paulus war also kein Jude, er war ein Benjamiter. In 1. Thessalonicher 5, Vers 23, ihr aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist und samt Seele und Leib unversehrt und untadelig auf den Tag des Herrn Jesus Christus, wenn er kommt. Er wurde von Gott, trotzdem er so viel Dummheiten gemacht hat in seinem Leben, später sagte ich, ach, der hat alles für Kot. Auf Deutsch Scheiße. Verstehst du? Auf dass ich Christus gewinne. War Jesus jetzt der Messias der Juden? Die Geburt Jesu. Das war die Geburt des Messias. Er kam zu den Seinen. Es ist ein Bild des unsichtbaren Gottes, wie er kam sehr bescheiden, sogar die Sterne machen mit und zeigen euch, da ist der Messias geboren. Kolosser Kapitel 1, Vers 15. Er ist das Ebenbild Gottes, des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Und wir haben 2 Stammbäume von Jesus in dem Neuen Testament. Und das Interessante ist, im Judentum wurde bisher immer vom Vater die Linie weitergegeben, das Erbe weitergegeben. Und die Juden haben nach der babylonischen Gefangenschaft und ganz besonders nach der Zerstörung des Tempels gesagt, nee, wir machen anders von der Mutter. Während die Mutter sagte, ich bin eine Jüdin, dann ist auch das Kind ein Jude. So, aber bisher nach der Bibel, nach der biblischen Ordnung, wurde immer vom Mann die Linie weitergegeben. Und die ist dann im Tempel durch die Zerstörung des Tempels verloren gegangen. Und einige hatten das noch behalten, wie jetzt zum Beispiel der Josef oder die Leviten. Für die war es wichtig zu wissen, gehöre ich dazu? Durch Jesus ist alles ganz neu geworden, eine neue Generation. Er kam, der von keiner Sünde wusste, von keinem Verderben, von keiner Vermischung, der von keiner Sünde wusste. Epheser Kapitel 3, Vers 9. Und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott in seinen geheimen Ratschluss sich vorgenommen hat, was von Ewigkeit verborgen ist, was er geschaffen hat, und so weiter. Gott ist in ihm, Kolosser Kapitel 1, Vers 16. Alles, was im Himmel ist, auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare, geistig oder materiell, es seien Throne, Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn, durch Jesus geschaffen. Jesus war von Ewigkeit her. Jesus war da, bevor ein Jude da war. Jesus war da, bevor ein Abraham da war. In einer Diskussion mit den Juden kommt etwas zur Sprache, dann sagst du, du bist erst 30 Jahre alt und du wirst schon beim Abraham gewesen sein und den Abraham kennen und den Abraham gesehen haben. Dann sagt er, bevor Abraham war, war ich. Bevor Jakob war, war ich. Johannes 8, Vers 53. Bist du mehr als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten, die gestorben sind, was machst du aus dir selber? Also, die konnten es nicht fassen, dass Jesus jemand anders war. Er war nicht das, was sie glaubten, dass er sei. Oder Kapitel Johannes 8, Vers 56. Abraham, euer Vater, wurde froh oder wäre froh, dass er einen meiner Tage sehen sollte. Und er sah nicht. Er hätte sich gefreut. Er hätte einen Tag von mir gesehen. Deshalb kann Jesus kein Jude im traditionellen Sinne gewesen sein. Er war vor Abraham. Er war vor Adam. Er war vor all den Generationen, vor der Schöpfung der Welt war er sogar da. Versteht es einmal, was Jesus wirklich war. Durch ihn besteht alles. Er ist das Haupt der Kirche, Kolosser 1, wenn du weiterliest. Er ist der Erstgeborene von den Toten, damit alles durch ihn den Vorrang hat. Er ist der Erstgeborene, Kolosser 1, Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem das der Erste sei. In Offenbarung Kapitel 1, Vers 5 lesen wir später von Jesus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und der Herr über die Könige auf Erden, ihm, der uns liebt, uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut. Die Erlösung geschieht nämlich durch das Blut Jesu Christi, des Lammes Gottes, dem reinen Blut, nicht dem vermischten Blut, was im Judentum alles drin ist. Ich habe euch erzählt diese Geschichte. Da ist ein Schweizer frommer Jude, glaubt, er ist ein echter Jude, 150%. Und da gibt es eine Blutuntersuchung, man kann sein Blut untersuchen. Und er schickt diese Blutuntersuchung ein, bezahlt 200 Euro dafür und wird untersucht. Und jetzt stellen sie fest, Wikingerblut ist in seinem Blut. Von wegen der Judenblut. Wikingerblut. Nur als Beispiel. Wenn die frommen Juden ihr Blut untersuchen würden, würden sie feststellen, was weiß ich, die sind da was mit Afrikanern vielleicht womöglich noch verwandt. Nur als Beispiel. Jesus ist der Urheber des Lebens, verkörpert alles. Und der Teufel wollte nichts. Der wollte nicht, dass Jesus als der Messias in diese Welt kommt. Er wollte verhindern mit allen Mitteln, mit allen Tricks. Er wollte Jesus zu einem Juden machen, zu einem Wanderprediger, zu einem Heimatlosen, zu einem Namenslosen, damit er nicht sein Volk erlöse von ihren Sünden. Und die Kritiker, dunkle Mächte und so weiter, alle Satanskinder bis heute wollen das Gleiche versuchen, Jesus als ein Phantom, als eine Dichtung, als eine Erfindung, als eine Fantasiegebilde darzustellen. Oder was auch immer ist. Aber genau das ist unser Element. Wäre Christus nicht auferstanden, sagt Paulus, wäre alles umsonst, wäre alles vergeblich. Das nimmt uns die ganze Grundlage des Glaubens weg. Da wäre dein Glaube umsonst. Wäre das nicht alles passiert, was passiert ist, wie es passiert ist, die Jungfrauengeburt und die Auferstehung Jesu, sie haben bleiben ewigen göttlichen Wert, diese Wunder, Jungfrauengeburt ohne Sünde, vom Heiligen Geist überschattet und dann diese Auferstehung von den Toten, auch ein Wunder Gottes. In Matthäus 1, dieser Stammbaum, sind einige große Wahrheiten drin. Jesus kam aus dem Samen Davids oder aus dem Samen Abraham, steht immer wieder das drin. Er wäre das gewesen, wenn die angenommen hätten. Er wäre das gewesen und geworden, wenn sie angenommen hätten. Weißt du, ein Fleisch, Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Und das passiert nur durch ein Ja-Wort, durch eine Annahme, durch eine Akzeptanz. Wenn die ihn angenommen hätten, wäre er der Sohn Davids. Und ein Nachkomme Abrahams. Aber das ist nicht passiert. Abraham war auch kein Jude. Nur nebenbei. Du machst schockiert sein. Abraham war kein Jude. Der kommt aus Ur in Chaldea, aus Babylon, aus Mesopotamien. Er war ein Aramäer. Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 2 bis 5, Stephanus predigt. Er sagt, Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abram, als er noch in Mesopotamien war. Nicht im gelobten Land in Kanaan und sonst wo. Nein, als er noch in Haran wohnte und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und Vatersverwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und er ging aus dem Land der Chaldeer und wohnte in Haran. Und als sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn von dort hinüber in das Land, in dem ihr nun jetzt wohnt. Aber er gab ihm kein Eigentum darin und verhieß ihm, er wolle es ihm und seinen Nachkommen zum Besitz geben, obwohl er noch kein Kind hatte. Also er war ein Aramäer, ein Ausländer. Auch David war kein Israelit, kein Jude. Er kam aus Jesse oder Isai, stammt Isai, sein Vater. Jesse, er kam vom Ephraim. Deshalb auch hier diese Verbindung. Jesus blieb in Ephraim, versteckte sich aus Angst vor den Juden. Ephraim hat mit Josef was zu tun. Und 1. Mose 46, Vers 20. Ich lese nur, damit ihr ein bisschen Grundlage habt, wenn ihr mit diskutiert. Weißt, da kommen auf euch Zionisten zu, Judenfreunde, Judenfanatiker, Israelfanatiker zu und versuchen euch zu bekehren. Ihr sollt wissen, was dran ist. Wir lieben alle Menschen, wir wollen, dass alle gerettet werden und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Auch die Israeliten und die Israel-Fans, die sollen auch gerettet werden. Und es gibt nur einen Weg und das ist Jesus Christus. In keinem anderen Namen ist Heil und es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden können als Jesus. Und es gibt keinen jüdischen Weg und es gibt keinen Weg zu Gott, als nur diesen einen Weg, Jesus Christus. Ephraim. Jesus verbarg sich, Johannes 11, Vers 54, in Ephraim. Und Josef wurden Kinder geboren in Ägypten, Manasse und Ephraim. Und jetzt pass auf, jetzt halte ich fest. Und von der Asenath, eine Tochter des Potiphars, eines Priesters von On, also die Frau, die das Kind geboren oder die zwei Kinder geboren hat für Josef, war eine Tochter eines heidnischen Priesters, eines ägyptischen Priesters, Oberpriesters. Also das heißt, Ephraim und Manasse waren keine Juden in diesem bekannt gewöhnlichen Sinn. Auch hier wieder kein jüdisches Blut. David kam von Isai. Und so diese Königslinie, David, die Urgroßmutter von David, das war eine Moabiterin, die Ruth. Das war keine Jüdin. Keine Jüdin. Ruth Kapitel 4, Vers 18. Eine Nichtjüdin, die sich zum Volk Gottes hielt. Damals war noch das Volk Gottes, Haus Israel zusammen, ein Haus. Lukas berichtet zum Beispiel auch die Maria. Die Maria kam, war keine Jüdin. Die Maria kam aus dem Haus Levi. Levi, was das war, die Priesterkaste oder der Priesterstamm, das Haus Levi. Ein ganz eigener Stamm, das wurde vorherbestimmt zum Dienst Gottes, zum Priestertum. Die Leviten waren für den Priesterdienst bestimmt für alle Ewigkeit. Hatten kein Erbe in Israel. Also Josua, als er das Land verteilte, gab kein Erbe oder Moses gab kein Erbe für Israel. 4. Mose 18, Vers 23. Sondern die Leviten sollen das Amt ausüben an der Stiftshütte und sie sollen die Schuld für ihre Verfehlung tragen, das ist was passiert, aber das ist egal jetzt. Das sei eine ewige Ordnung bei euren Nachkommen und sie sollen unter den Israeliten kein Erbe besitzen. Kein Erbe besitzen unter den Israeliten. Also die Leviten waren also keine Juden und das sind sie bis heute nicht, die Priester, also die Priesterschaft. Nur bei den Unwissenden und die ihre Fantasie nicht gebrauchen. In Josua Kapitel 13, Vers 33, aber dem Stamm Levi gab Moses kein Erbteil, denn der Herr, der Gott Israels, ist selbst ihr Erbteil, wie er es ihnen zugesagt hat. Gott selbst ist ihr Erbteil und durch Jesus ist er das geworden. Der Stamm Levi war ein eigenständiger Stamm in Israel. Nach der babylonischen Gefangenschaft kamen die Gefangenen zurück und so weiter und jeder hatte seine Identität zum Teil bewahrt. Die wohnten alle in Judäa, aber es waren keine Juden. Wenn du in Deutschland wohnst, bist du noch kein Deutscher. Auch wenn du einen deutschen Pass hast, tut mir leid. Du bist kein Deutscher. Sie wohnten in Judäa, aber es waren keine Juden. Nicht alle stammen vom Juda. Bei Matthäus lesen wir, Eleser zeugte Matthan und Matthan zeugte Jakob und Jakob zeugte Josef, den Mann von der Maria. Aber von Maria wurde Jesus geboren, steht nur. Von Maria wurde Jesus geboren. Nun nebenbei so ganz kleine Bemerkung. Josef war der Vater Jesu, nur äußerlich, dem Namen nach, auf dem Papier. Aber die Gene kamen von Gott. Das Erbgut kam von Gott. Und Jesus war der König der Könige, der Messias, der Herr aller Herren. Und er sollte werden. Und eine ganz andere Grundlage, als was man heute alles zuschreibt diesen Leuten. Johannes 18, Vers 36. Jesus antwortete beim Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden, wieder den Juden, überantwortet würde. Die würden kämpfen, dass ich nicht überantwortet würde. Und nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Den Juden überantwortet würden. Bis in den Tagen Jesu, bis zur Zerstörung des Tempels, wurde also das Erbgut von Mann weitergegeben. Und dann wurde es ein bisschen verändert. Die Rabbiner haben das anders festgelegt. Maria war also nur die Leihmutter, von der Jesus geboren wurde. Es ist immer wieder wichtig zu wissen, Jesus hatte eine ganz spezielle Aufgabe. Als er kam, er war von Gott gesandt. Bei der Geburt Jesu war Herodes König von Judäa. Er war nicht König der Juden, sondern der König von Judäa. Da wohnten verschiedene Völker drin. Also der König von Judäa. Zacharias und Elisabeth waren Leviten aus dem Haus Aarons. Johannes der Täufer wurde von Elisabeth, einer alten Frau, geboren. Maria, die Jungfrau, gebar Jesus. Maria und Elisabeth waren Cousinen, Lukas 1, Vers 36, verwandt, also kamen aus dem Haus Levi. Als der Engel kam, und das ist ein schlagender Beweis, als der Engel kam und siehe, deine Verwandte Elisabeth ist auch schwanger und wird einen Sohn gebären, noch im hohen Alter. Also der Engel hat diese Verbindung sogar hergestellt, begründet, bewiesen. Und Maria war im Haushalt von dieser Elisabeth, vom Haus Levi. Jesus wurde geboren aus unvergänglichem Samen, nicht aus einem vergänglichen Samen, was vergeht, was untergeht, der Sohn Gottes. Petrus bezeugt durch den Heiligen Geist. Was sagen die Leute? Wer bin ich denn? Hat Jesus gefragt. Bin ich ein Prophet? Bin ich ein Lehrer, wie die anderen Leute sagen? Bin ich ein Rabbi? Und dann schießt Petrus wie aus der Pistole geschossen raus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. In der Versuchung Jesu ständig dreimal fragt der Teufel hinterher, bist du der Sohn Gottes? Die Dämonen schreien auf der Straße. Sohn Davids, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Der Blinde, Jesus, Sohn Davids, erbarm dich unser. Die rufen, Blinde verstehen manchmal mehr, Besessene haben mehr Ahnung als manche Gebildete. Jesus war der zweite Adam. Der war vor Adam. Jesus war sogar vor Adam. Versteh mal, wenn du verstehen kannst. Ist der Sohn Gottes. Er war vor Abraham, vor der Schöpfung. Wir haben ja in Hebräer Kapitel 7 eine Geschichte, aber auch im Alten Testament kannst du nachlesen, diese Geschichte. Da kommt Abraham auf den Berg Moria, bringt Gott ein Opfer. Und da begegnet der Priester Melchisedek. Und der Priester Melchisedek, von dem heißt es, er war ohne Vater und ohne Mutter. Es ist ein Bild auf Jesus. Ohne Vater und ohne Mutter. Ohne Anfang und ohne Ende. Und wir haben in der Bibel, im letzten Buch der Bibel, Alpha und Omega. Der Erste und der Letzte, der Ewige und der Bleibende. Dem begegnet Abraham schon bei der Opferung auf dem Berg Moria. Und das ist Jesus. Jesus ist der Herr. Weißt du, wenn wir sagen, Jesus ist der Herr, damals in der Zeit der Römer, als das römische Imperium existierte, nur der Kaiser durfte als Herr angesprochen werden. Das war ein Titel für den Kaiser. Und Jesus ist größer als der Kaiser. Er ist der Herr aller Herren. Du bist Herr, du bist Herr, du bist Herr. Singen wir ja immer wieder. Und deswegen ist auch Johannes auf der Insel Patmos gewesen, weil er glaubte, Jesus ist der Herr. Und weil er jemand anders gar nicht akzeptiert hat, weil er sich vor jemand anders gar nicht sich gebeugt hat, weil er jemand anders keine Rose vor die Füße gelegt hat. Mein Herr ist Jesus. Und dem begegnet er. Ich bin Alpha und Omega. Ich bin der Lebendige, der Erste und der Letzte. Er kannte seinen Herrn. Er lag seinem Herrn an der Brust mal, dieser junge Johannes. Und dieser Jesus sagte zu ihm, fürchte dich nicht, ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle, der Unterwelt. Und wenn Jesus mit 12 Jahren im Tempel ist und sagt, ich muss in das sein, was meines Vaters ist, mein Haus soll ein Bethaus sein. Jesus hat eine ganz andere Identität, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Und die Juden waren empört, dass er so spricht, wie kein anderer Mensch spricht. Schon damals, der 12-jährige Bub. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Und die Pharisäer sagten, sieht, er verführt das ganze Volk. Er bringt eine ganz neue Lehre. Und dann war Jesus der jüdische Messias. Die Juden selber wollten ihn gar nicht haben. Die Juden haben gesagt, als Jesus so mit ihnen redete, glaubt denn auch ein Pharisäer an Jesus? Ja, glaubt ein Pharisäer. Die wussten nicht, dass es noch einige Pharisäer gab, wie es glaubten Nikodemus zum Beispiel oder Josef von Arimathäa, die bei Nacht zu Jesus kamen. Glaubt denn jemand vom Hohen Rat? Ja, da gibt es schon welche, die so die Stillen im Lande sind, die immer noch an Jesus glauben, auch so im Verborgenen. Und die Pharisäer sagten weiter, kein Prophet kommt aus Galiläa. Liest noch die Evangelien. Kein Prophet kommt aus Galiläa. Sie sagten selber, er sei kein Jude, dieser Jesus. Und die Galiläer waren keine Juden, sie gehörten zu Israel. Die Nordstämme, die wohnen alle im Norden, um den See Genezareth. Ephraim, Manasse, Naphtali und alle diese Stämme, die lebten um diese Gegend herum. Der Rest Israel, der Rest aus dem Haus Israel. Und Jesus rettet den Rest. Und der ganze Rest seiner Jüngerschaft kam aus Galiläa. Die Jünger Jesu kamen ausschließlich nicht aus Judäa, aus Galiläa. Wie hat Jesus einmal gesagt in seinem Diskussionengespräch, habe ich euch nicht 12 ausgewählt und einer ist vom Teufel? Das war Judas Ischariot. Und Satan erfüllte sein Herz, einer ist vom Teufel. Und bei der Himmelfahrt kommt der Engel. Und der Engel betont auch wiederum etwas ganz Interessantes. Wir müssen die Kleinigkeiten zwischen den Zeilen vielleicht mal eventuell lesen. Das tut uns sehr gut, wenn wir die Bibel mal singend lesen und von hinten lesen. Da steht der Engel doch da, Apostelgeschichte 11, 1, Vers 11. Und der Engel sagte, ihr Männer von Galiläa, nicht von Judäa, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, er wird wiederkommen, wie ihr gesehen habt, in den Himmel fahren. Ihr Männer von Galiläa. Auch die Engel machen einen Unterschied. Da war kein Jude dabei. Die Galiläa. Ihr Männer von Galiläa. Jesus in der Halle von Salomo sagt den Juden, und jetzt kommt eine interessante Geschichte, Johannes 8, Vers 44. Er sagt, ihr seid Kinder des Teufels und deshalb handelt ihr so, wie es euer Vater gefällt. Und er war ein Mörder von Anfang an, der Teufel. Und er sprach hier von Judas Ischariot in Johannes Kapitel 8, wenn wir weiterlesen und genau hingucken. Und Jesus ging nach Galiläa und er wollte nicht in Judäa wandeln, denn sie wollten ihn töten. Er ging nach Galiläa. Dort hat er mehr Freiheit gehabt, mehr Spielraum. Sie versuchten ihn zu töten. Die Brüder von Jesus waren Galiläer, keine Juden. War Jesus ein Jude? War er ein jüdischer Messias? Ich stelle das einfach in den Raum. Kann selber nachprüfen, kann seine Bibel studieren, ich gebe dir die Bibel schon dazu. Und Jesus fragt immer wieder, wer ist euer Vater? Wo ist euer Vater? Von wem stammt ihr ab? Was bestimmt eure Gesinnung, eure Art und Weise? Ich weiß, woher ich komme, sagte Johannes 8. Er war von einer anderen Herkunft, einer anderen Tradition. Johannes 17, wenn du liest, dieses hohe priesterliche Gebet, ich habe deinen Namen offenbart den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast, die dein waren und die haben dein Wort gehalten. Und ihr betet weiter. Ihr betet für die Galiläer, die aus Israel sind, das ist Volk Gottes, und betet für sie. Ihr betet nicht für die Welt. Ihr betet für die, die du mir gegeben hast, Vater. Du und ich, wir sind eine Gabe an Jesus. Und wenn wir Jesus annehmen, diese Gabe, wohl uns, wir sind gesegnet. Er betet nicht, dass der Vater sie aus der Welt nimmt, sondern dass er sie in der Welt bewahrt vor dem Bösen. Das ist Jesu Anliegen, vor der Katastrophe. Und er zieht in den Tempel rein, reinigt den Tempel. Aber der Tempel ist zu der Zeit schon lang nicht mehr das Haus Gottes. Es ist eine Räuberhöhle. Räuberhöhle. Jesus war kein Mischling. Er war der allmächtige Herr, der Herr aller Herren. Der König aller Könige. Er kam aus dem heiligen Samen, unverfälscht, vom Heiligen Geist gezeugt. Johannes 12. Die Pharisäer, die Juden wollen gegen Jesus etwas unternehmen, als der Lazarus auferweckt wird. Und das war für sie ein Skandal. Wie kann dieser den Toten da rausholen? Und die Juden kamen, und wieder, die Juden kamen und befragten den Lazarus, was hast du gesehen, wie war das drüben im Jenseits, was hast du da erlebt? Du weißt ja, wenn ein Toter aufersteht. Du wirst wissen, wie es drüben aussieht. Es war ein offensichtliches Wunder, denn er hat schon gestunken. Die Welt erfuhr, Leute kamen von überall her. Johannes 12, Vers 20, es waren sogar einige aus Athen, Griechen, die heraufgekommen waren, um Gott anzubeten und so weiter. Und da traten sie zum Philippus und so weiter und fragten, lass uns Jesus sehen, der das gestanden hat, der diesen auferweckt hat. Und Philippus kommt zum Andreas und Philippus und Andreas sagen dann Jesus weiter und Jesus antwortet, die Zeit ist gekommen, dass das Menschensohn verherrlicht werde jetzt vor der ganzen Welt, für die alle Völker. Und es gibt Leute, die Jesus suchen, die nach Jesus fragen, die sich für Jesus interessieren. Das waren die Griechen damals. Pharisäer sagten, wir sollten besser stoppen, diese ganze Aktion, die ganze Nachfrage nach Jesus. Die ganze Welt rennt ihm nach, heißt es dann weiter. Und ist herausgekommen, um ihn zu sehen, hier in Bethanien. Und die jüdischen hohen Priester wurden eifersüchtig auf Jesus und auch auf Lazarus. Und sie wollten sogar Lazarus auch umbringen. Es war ihnen ungeheuer. Jesus ist ihnen ungeheuer gewesen. Bis heute. Und es wird ein Stein des Anstoßes sein. Einige werden auferstehen zum ewigen Leben und die anderen zur ewigen Verdammnis. Die werden sich stoßen, sich ärgern, die einen werden anerkennen. Für die einen ist es Immanuel, Gott mit uns, der Messias. Und für die anderen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Sie wollten diesen Immanuel gar nicht. Sie waren gar nicht daran interessiert, dass der Thron Davids bestiegen wird. Und Jesus wäre so gerne auf den Thron Davids gestiegen, ist aber nicht, weil sie ihm keine Chance gegeben haben. Er wollte gerne der Sohn Gottes sein, der Sohn Davids sein, aber sie haben ihn nicht angenommen. Er kam zu den Seinen. Sie sagten, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wenn er auf den Thron Davids gestiegen wäre, dann hätte er angefangen, ja, zu regieren. Das tut er, wenn er wiederkommt im tausendjährigen Reich. Dann wird er mit eisernem Besen alles da ausfegen und reinigen. Sie wollten lieber, dass der Kaiser von Rom sie regiert. Weißt du, wir haben keinen König, der Kaiser ist unser König, hat der hohe Priester gesagt. Wir haben keinen König. Du siehst, sie haben diesen Jesus nicht anerkannt als Messias. Ihr stoßt es von euch, hat Paulus an einer Stelle gesagt. Jesus weint über Jerusalem. Und der Blinde wusste, Jesus, Sohn Davids, erbarm dich unser. Der wurde sehend. Matthäus Kapitel 9, Vers 27. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde und schrien, ach du, Sohn Davids, erbarm dich unser. Blinde sehen mehr als manche Studierte und religiöse Menschen, ordinierte Leute, religiöse Leute. Der Besessene wusste, das ist Davids Sohn oder der Besessene. Matthäus 12, Vers 22. Ein Besessener wurde zu Jesus gebracht. Der war blind und stumm und er heilte ihn, dass der Stumme redete und alles Volk entsetzte sich und fragte, ist dieser nicht Davids Sohn? Die fragten, die spürten, da ist ganz nah davor. Es fehlt nur noch das letzte i-Tüpfelchen. Nah davor. Aber die Pharisäer wieder, als sie das hörten, sprachen sie, er treibt die Geister nicht anders aus als durch den Beelzebul, den Obersten der Dämonen, der Teufel. Das ist typisch jüdisch. Typisch religiös. Der einfache Mensch, die Menge, das Volk wusste mehr. Die Pilger von Jerusalem, die damals dort waren, zu der Zeit, als Jesus einzog, wussten, es ist der Sohn Davids. Jesus kam in sein Eigentum. Wie hätte er sich gefreut, wenn der hohe Priester ihn empfangen hätte, einen roten Teppich ausgerollt hätte. Was wäre da passiert? Matthäus 21, Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Das, was die Engel Weihnachten gesungen haben. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist der? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus von Nazareth, der Prophet aus Galiläa. Und aber dann weiter, Matthäus 21, Vers 15. Als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, was er getan hat, und wie die Kinder schrien: Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie und sprachen: Hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete: Ja, ja, habt ihr nicht gelesen, Psalm 8, Vers 3? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge habe ich mein Lob zubereitet, aus den Unwissenden. Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Das ist Jesus. War er ein jüdischer Messias? Nein, die wollten ihn gar nicht haben. Er wäre gerne gewesen. Er wäre gerne geworden. Er hat sie beworben für dieses Amt, aber sie haben ihn nicht angenommen. Gott selbst war unter dem Volk, aber sie begriffen nicht, weil sie mit Blindheit geschlagen waren. Matthäus 22, Vers 45. Wenn nun David ihn Herr nennt, interessant, David nennt Jesus Herr. Er kennt ihn noch gar nicht, wir sind ihm gar nicht begegnet, hat ihn noch gar nicht gesehen, aber er nennt im Geist den Sohn Gottes Herr. Und da heißt es weiter, und niemand konnte ihm ein Wort antworten. Jesus wird vom David Herr genannt im Psalm, in den Psalmen überhaupt. Warum? Weil David viel mehr wusste. David wünschte sich, in einer meiner Nachkommen wird auf dem Thron sitzen für immer und ewiglich. Aber die lassen ihn nicht. Die lassen es nicht. Von da an waren die Juden nicht mehr in der Lage, ihn etwas zu fragen. Jesus, der Ewige, der Gott verkörperte. Die Unmündigen haben ihn erkannt. Die haben Hosianna gerufen, Gott sei Ehre in der Höhe und so weiter. Die haben Gott verehrt. Aber die Elite hätte ihn verehren sollen. Jesus ist nicht ein Prophet, ein Heiler oder ein Befreier, ein guter Mensch, besonderer Mensch. Nein, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was wäre passiert, wenn der hohe Priester Kaiphas das erkannt hätte? Aber nein, er dient lieber den Göttern. Der passt sich der griechischen Kultur an. Man fand Grabkästen, also mit Gebeinkästen, und da stand Kaiphas drauf, also wahrscheinlich ein Kasten, also Gebeinkasten von Kaiphas, und eine Münze im Mund. Du siehst also, das war heidnisch, war gar nicht erlaubt einem hohen Priester, und so weiter. Der war mehr heidnisch als christlich oder geistlich oder göttlich. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dieses Bekenntnis war die Basis, worauf Jesus seine Gemeinde nachher baut, nicht das Judentum. Dieses Bekenntnis, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ein anderer Same geht nicht auf als der Same des Glaubens, der Inspiration. Der Todessame geht nicht auf. Jesus sagt auch weiter, und er spricht über einen Feigenbaum, und er sagt, an dir soll keine Frucht mehr gefunden werden, ewiglich, und euer Haus wird wüst gelassen werden. Matthäus 23, Vers 38. Euer Haus wird wüst gelassen werden, ewiglich. Schon allein der Prophet Jeremia, Kapitel 22, Vers 5, hat das geweissagt. Euer Haus wird wüst gelassen werden. In Lukas, das wiederholt sich, der Lukas wiederholt auch diese Schriftstelle. Das ist eine Sache, die aus zwei oder drei Mundzeugen besteht. Lukas 13, Vers 35. Und im leeren Haus, wisst ihr, was nach der Bibel im leeren Haus passiert? Da kommen die Geister, die sieben Geister, die schlimmer sind als der Dämon, der da ausgefahren ist. Und es wird ärger, als es vorher war. Und genau das passierte mit Judentum. Jesus hat sein unschuldiges Blut vergossen, damit Adam, Kain, Abel und alle, die nacheinander kamen, gerettet würden. Adams Blut war nicht unschuldig. Judenblut ist nicht unschuldig. Maria Blut war nicht koscher. War genauso versaut wie alle anderen Menschen ihr Blut. Aber das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Preis Gott. Maria gab Jesus nur den Körper und den Charakter. Das Blut wird extra eigens im Mutterleib gebildet. Das ist Biologie. Also das Kind übernimmt nicht das Blut der Mutter, bildet sein eigenes Blut. Es nährt sich vom Blut der Mutter. Aber es entwickelt sein eigenes Blut. So wäre in Jesus das Blut Adams, oder Judenblut gewesen, er hätte uns nicht erlösen können. Er hätte uns nicht erlösen können. Sein Blut hätte vor Gott nichts gezählt, nichts gegolten. Er hätte die Sühne nicht vollbracht, die Gott wollte. Wenn irgendeine andere Blutsverbindung da gewesen wäre, hätte Jesus uns nicht das Heil bringen können. Nur das Blut des Lammes reinigt uns. Nur das Blut Jesu. Er ist das Lamm Gottes gewesen, ohne Flecken und ohne Makel. Ohne irgendwelche Vermischung. Gott hätte sein Opfer nicht angenommen. Und er wäre niemals der Erlöser geworden, wenn sein Blut mit einem Juden oder mit einem Germanen oder mit einem Europäer oder was weiß ich, einem Afrikaner oder mit einem Babylonier vermischt worden wäre. Sein Blut war ohne Makel. Verstehst du das? In Offenbarung Kapitel 1, Vers 5 und folgende Versen, Jesus grüßt den armen Johannes dort auf der Insel Patmos von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten, der Herr über alle Könige auf Erden, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden, mit seinem eigenen Blut, mit keinem fremden Blut, mit keinem anderen Blut, keiner anderen Blutsgruppe. Jesus hat eine ganz spezielle Blutsgruppe gehabt und die war heilig, einmalig, was ganz besonders. Er hat uns erlöst mit seinem eigenen Blut von unseren Sünden und uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also sein Blut. Und wer jetzt ihn akzeptiert, und gerade beim Abendmahl, weißt du, er gab uns sein Blut und sein Leib. Und das tun wir zum Gedächtnis, zur Erinnerung. Und wer das tut, der wird verwandelt. Der wird verändert. Sein Blut hat die ganze Menschheit gerettet und aufgewertet. Das hätte in Israel, damals auch in Judäa passieren können. Wenn die das angenommen hätten, dann wäre eine Explosion gewesen, was da über die Welt losgelassen worden wäre, wie die Pest. Da wäre keiner mehr davongekommen, hätte sich niemand mehr zurückziehen können. Alle wären mit damals schon in das ewige Reich Gottes aufgenommen worden, aber die haben es abgelehnt. Jetzt müssen wir durch diese Prozedur gehen und hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott. Wer sich mit Jesus identifiziert, wer ihn anerkennt, der ist Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Fleisch. Du musst nur anerkennen, so wie Mann und Frau verheiratet werden und plötzlich werden sie ein Fleisch. So simpel. Jesus kam, sein Erbe anzutreten. Damals. Und weißt du, das ist interessant, diese Geschichte. Matthäus Kapitel 21. Matthäus ist an Juden geschrieben. Das Evangelium für die Juden. Und Matthäus kannte sich in das jüdische System aus. Und er wusste, was er da reinnimmt und was er nicht reinnimmt. In Matthäus 21, Vers 37. Und zuletzt sandte er seinen Sohn in einem Gleichnis von Weinbergsarbeiter, sandte seinen Sohn und sagte sich, sie werden sich wenigstens vor meinem Sohn scheuen, Respekt haben. Aber als die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie zueinander, siehe, das ist der Erbe, der kommt und lass uns ihn töten und sein Erbgut an uns bringen. Und sie nahmen ihn und stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Genau das passierte mit Jesus. Und die Juden haben das Gleichnis genau verstanden. Weißt du, das sind schon Schlitzohren. Die verstehen, wenn Gott redet, aber die wollen es nicht wahrhaben. Die verstehen es ganz genau, was Jesus sagt. Die hören zwischen den Zeilen. Und sie wussten, dass sie damit gemeint sind, mit dieser Weinbergsgeschichte, mit diesem Gleichnis. Und als die Hohepriester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass sie es sind, von denen er redete. Lies mal, das steht im Matthäus-Evangelium. Und von da an trachten sie danach, ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten sich vor dem Volk, denn es hielt ihn für einen großen Propheten. Die haben nur Angst gehabt, aber die hätten ihn schon viel früher ergriffen. Und sie wussten, sie spürten, er redet ja von uns in diesen Gleichnissen. Wir sind es gemeint. Paulus Kapitel, Philipper Kapitel 3, Vers 4. Obwohl ich mich meines Fleisches rühmen könnte. Paulus war ein Israelit, war ein Jude, war ein Pharisäer. Wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so kann ich noch erst recht. Noch viel mehr. Ich bin am achten Tag beschnitten worden, bin aus dem Volk Israel, ja, nicht ein Jude, bin aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern und nach dem Gesetz, nur nach dem Gesetz, ein Pharisäer von der Sekte der Juden, nicht von der Rasse, ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Paulus, er identifiziert, er sagt, das ist alles okay. Aber ich bin ein echter Israelit, mir ist Gnade widerfahren und deshalb, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Als er dann ihm dort begegnet auf der Straße von Damaskus. Es ist interessant auch, was dort passiert. In 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 14. Liebe Brüder, ihr seid den Gemeinden Gottes in Judäa nachgefolgt, nicht den Juden, der Gemeinde Gottes in Judäa. Seid ihr nachgefolgt, sondern denen, die in Christus Jesus sind, denn ihr habt dasselbe erlitten von euren Landsleuten, was jene von den Juden erlitten haben. Die haben den Herrn getötet und die Propheten und haben uns verfolgt und gefallen Gott nicht und sind Feind allen Menschen. Paulus selbst gehörte mal zu dieser Sippe. Und er hat gedacht, er tut was Besonderes. Er gefällt Gott. Und jetzt erkennt er Jesus. Jesus, den er verfolgt, den er bekämpft, den er auslöschen möchte. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es ist interessant, als das passierte, er war voller Taschen, voller Vollmachten mit den Taschen von den hohen Priestern. Die haben ihm Vollmacht gegeben, verhaftet den und den und den und den, lass niemand laufen. Alle, die den Namen Jesus verehren. Und da heißt es, als das Licht ihn umleuchtete und als er vom Pferd fiel oder vom Ross fiel, da heißt es, die um ihn waren, sahen und hörten nichts von Jesus. Sie hörten nur einen Donner, aber er hörte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Sie sahen nur den Blitz und sie sahen nur das Donner, aber sie hörten nichts. Sie hörten nichts. Und erst als seine Augen geöffnet wurden, hat er erkannt den Unterschied zwischen Judaismus und dem wahren biblischen Glauben, der Offenbarung Gottes. Was für eine falsche Bibelauslegung er gefolgt ist, was für falschen Lehren er gefolgt ist, was er für göttlich achtete und besonders achtete. Und er sagte, das ist alles für Kot für mich, alles Mist. Und jetzt pass auf, was dann passiert. Apostelgeschichte 9, lies mal Vers 20 und folgende Verse. Paulus jetzt wird plötzlich selber noch in Damaskus von den Juden verfolgt. Er wird jetzt verfolgt, weil er den Juden bewies, Jesus ist der Messias, der Heiland. Und alsbald predigte Paulus in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei, also Messias. Und als sie das hörten, entsetzten sich und sprachen, ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diese Namen anrufen? Und ist er nicht deshalb hierher gekommen, dass er sie gefesselt zu den hohen Priestern führe? Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge. Und die in Damaskus wohnten, bewies er, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Messias sei. Er bewies es. Plötzlich, ja, von Saulus wird Paulus. Nach mehreren Tagen hielten die Juden in Damaskus Rat und beschlossen, ihn zu töten. Sie verfolgen ihre Art von Artgenossen. Verstehst du, erst einmal, er ist gut als Verfolger, als nützlicher Idiot, der die Christen davon vernichten will. Und jetzt, nachdem er selber Christ geworden ist, wird er verfolgt. Aber es wurde Paulus bekannt, dass sie ihm nachstellten, sie bewachten Tag und Nacht die Tore, um ihn zu töten. Das ist die Geschichte. Sobald du Christ bist, ist der Teufel los. Der will nicht, dass du an Jesus glaubst, dass du Jesus akzeptierst, dass du Jesus dienst, dass du Jesus nachfolgst. Dass du ihn als deinen Messias, als deinen Herrn akzeptierst. Er will es nicht wahrhaben, dass du Christus bekennst. Doch es gelang Gott und den Juden zum Trotz, Jesus durchzubringen und dass er Paulus bei Nacht und Nebel über die Stadttore oder die Stadtmauern abgelassen wird und in seine Heimat gehen konnte. Dem wahren Gott gelingt es immer wieder, eins auszuwischen, den Juden. Nur in aller Liebe. Und die anderen, die bleiben, weißt du, die hassen weiter. Du darfst heute in Jerusalem kein Fenster mit dem Kreuz bauen. Ist verboten. Das Kreuz ist ein Ärgernis denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Aber Gott sei Dank, Gott hat den Saul von Tarsus errettet. Er ist auf dem Weg nach Damaskus begegnet. Und jetzt kommt etwas, was in der Offenbarung steht. Offenbarung Kapitel 3, Vers 9. Und siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge Satans. Steht in der Bibel. Streite dich mit der Bibel, streite dich mit dem lieben Gott, wenn du willst. die sagen, sie seien Juden und sind es nicht. Sie sind Israel und sie sind es nicht von Israel. Sie sagen es. Ich könnte noch einiges euch erzählen über Judaismus, aber spar mir die Mühe. Was sind die Juden, die heutigen Juden? Die meisten Juden, die heute als Juden rumlaufen, sind gar keine Juden. Das sind Kasaren. Die kommen irgendwo aus Kasachstan, aus dieser Gegend. Aber es sind keine Juden. Spanische Juden, okay, die in Tarsus wohnen und dergleichen, die zerstreuten Juden gibt es. Und es gibt vom Volk Israel, sogar in Afghanistan, man hat Stämme gefunden, die haben das fünfte Buch Mose, die fünf Bücher Moses und die feiern Sabbat und so weiter. Das Volk Gottes ist verborgen. Und in letzter Zeit, in der Endzeit, werden die Stämme kommen. Aus jedem Stamm, ja, ein paar tausend. Das am Schluss 144.000 ergibt. Das Endergebnis. Aber das ist eine andere Geschichte, darauf will ich nicht eingehen. Und ich werde sorgen dafür, sagt hier der Herr. Sie sagen, sie seien Juden und sind es nichts, sondern sie lügen. Ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Saul von Tarsus, ganz speziell in diesem Fall. Paulus kam aus der Synagoge Satans. War einer davon. Offenbarung Kapitel 2, Vers 9. Eine Gemeinde, hier schreibt der Herr. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut und du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sie sind der Synagoge Satans. Weil wir sind die echten Christen, wir feiern Pessach, wir haben die ganzen Feste. Für uns gelten als Christen diese ganzen jüdischen Feste nicht mehr. Wir haben christliche Feste. Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Halleluja, das sind Feste des Sieges. Da musst du nicht in deine Hütte dich irgendwo im Wohnzimmer verkriechen. Und auf den Knien rutschen und Sauerteig, Brocken suchen. In aller Liebe. Die wahren Gläubige, denen sind die Augen geöffnet. Das Evangelium ist für sie nicht mehr verdeckt. Weißt du, sie haben erleuchtete Augen, sie sehen Christus. Das alles ist nur Schatten, alles nur Vergänglichkeit. Und ein Hinweis auf Christus unter Umständen. Aber er hat Jesus Christus uns einen neuen Bund gegeben. Und das ist das Blut des neuen Bundes. Für euch vergossen und es besiegelt durch das Blut Jesu Christi. So, wenn du Christus kennst, erlöst bist, dann wirst du nicht mehr den falschen Messias nachlaufen. Interessant ist auch noch, dass nach Jesu Kreuzigung, dass bis Israel total unterging, durch Bar Kochba Aufstand, gab es 21 falsche Messiasse. Messias sich ausgegeben, wir erlösten Israel und so weiter, wir bringen Rettung, bis sie dann total vernichtet wurden und sie sind dann geendet durch einen Selbstmord in Masada. Das war das Ende des jüdischen Staates oder der Juden. Bringen sich selber um. So ist es üblich, typisch wie beim Saul, dem König Saul. Verstehst du, er nimmt sich und seinen Jonathan mit in den Tod. Falsche Messiasse. Und Juden warten heute noch auf den Messias. Es gibt keinen Messias mehr für die Juden. Der Messias, der damals gekommen ist, ist der jüdische Messias, der christliche Messias, der Messias für Moslems, für alle Völker. Alle, die an ihn glauben, sollen nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das ist die Verheißung. Und sie können lange warten. Und ich kenne Leute, die sind verrückt, die warten. Der Messias kommt, ein alter Rabbi in Israel, als ich damals mal in Israel war, überall aufgehängt. Der Messias kommt noch zu meinen Lebzeiten. Der war schon 95 und dann ist er gestorben. Heute gibt es ihn nämlich nicht mehr. Und der Messias ist nicht gekommen. Lauter falsche Messiasse. Jesus sagt, die werden sagen, hier ist Christus, da ist Christus und so weiter. Glaubt nicht und geht nicht hin. Die orthodoxen Juden glauben immer, sogar christliche Israel-Fans glauben auch noch. Der letzte Tempel wird noch gebaut werden. Wir brauchen keinen Tempel mehr. Wir brauchen kein Altar mehr. Wir brauchen kein Opfer mehr. Das Opfer ist gebracht worden. Jesus hat seinen Preis bezahlt. Aber orthodoxe Juden und verrückte Charismatiker und Israel-Fans, die glauben immer noch, der Tempel muss gebaut werden. Der Tempel wird gebaut. Aber weißt du, wer da drin sitzen wird? Der Antichrist. Der Antichrist, der Teufel selber. Der wird zuerst mal Frieden schließen und dann nach der Hälfte der Zeit wird er sich auch entpuppen. Die Weisen aus dem Morgenland folgten der Messias-Erscheinung. Wir sahen seinen Stern. Der Stern gab ihnen das Signal. Und sie richteten sich nach dem Stern und folgten dem Stern. Wo ist der Messias geboren? Und was passiert, die Dummheit? Sie gehen nach Jerusalem. Und dort ist nicht, die wissen nicht. Was? Jerusalem, Herodes und ganz Jerusalem erschrak. Der Messias soll geboren werden? Sterne lügen nicht. Die bestimmen die Zeiten. Sterne kann man nicht manipulieren. Wir haben seinen Stern gesehen. Und sie suchten Jesus bei den Juden, aber da war er nicht. Er war in Bethlehem, 6 Kilometer, 10 Kilometer weiter. Aber es ist erstaunlich, als selbst als sie die Nachricht hörten und in den Schriften nachlassen, wo er geboren werden sollte, Prophet Micha hat geweissagt. Die alten Propheten haben geweissagt, dass hat sich keiner ihren Hintern bewegt und ist nach Bethlehem gegangen. Die hätten das ganz schnell machen können. Eine Stunde Fußweg. Geht sowieso bergab. Aber nein, die haben, wenn ihr zurückkommt, erzählt es uns, was ihr gesehen habt. Die Messias-Hoffnung der Menschheit wurde in Jesus erfüllt. Er ist der Erlöser, unser Messias, unser Heiland. Und zwar aller Menschen, auch der Juden. Er ist aller Menschen. Und jetzt muss, wenn der Jude gerettet werden muss, dann muss nur einen Weg gehen, dann muss zu Jesus kommen. Zu Jesus kommen. In keinem anderen Namen ist Heil und es ist kein anderer Name gegeben, wo die Menschen gerettet werden können als Jesus. Für dich und mich, unsere Messias-Hoffnung erfüllt sich in Jesus. Nicht in irgendwelchen Führer, nicht in irgendeinem Politiker, nicht in einem religiösen Menschen. Weißt du, die werden kommen. So ein Adolf Hitler, ein Stalin oder was weiß ich, ein Putin oder Merkel oder welche Erlöser auch kommen mögen, wirtschaftlich. Die werden alle uns das Heil versprechen auf Erden, Himmel auf Erden versprechen. Das gibt nicht nur einer kann uns die Erlösung bringen, das ist Jesus Christus. Jesus Christus, Halleluja. Lasst uns ihn preisen. Welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Unser Jesus ist der größte, schönste, herrlichste Name. Wir sollen einfach nur uns Jesus öffnen, Jesus annehmen. Was wäre passiert? Das kannst du dir gar nicht ausmalen, wenn der hohe Priester Kaiphas niedergefallen wäre oder Jesus Jesu Hand genommen hätte, die Hand geküsst hätte oder gebeten hätte, leg mir die Hände auf und segne mich. Was wäre passiert? Jesus wollte nicht sein Amt haben. Er hätte ihn bestätigt, beglaubigt. Er hätte ihn zum König und Priester gemacht über Israel. Und der hätte Autorität gehabt, die Römer aus dem Land zu treiben. Und so, sie sind Sklaven geblieben. Was haben die gewählt? Wollte Jesus oder Barabbas? Was haben sie gewählt? Den Mörder. Und sie haben den Mörder gekriegt. 30 Jahre später kam Titus. Und massenweise, hektoliterweise ist das Blut der Juden geflossen. Über 1 Million Juden starben in Jerusalem. Gibt uns den Barabbas. Was wäre passiert, wenn sie um Jesus gerufen hätte? Gibt uns Jesus. Gibt uns J. Gibt uns E. Gibt uns S. Gibt uns U. Gibt uns S. Gibt uns Jesus. Amen. Preis Gott. Lass uns aufstehen. Und lass uns Gott danken, dass wir Jesus haben. Dass wir glauben dürfen an diesen Jesus von Nazareth, den Gott gegeben hat, den Gott gesetzt hat, der über alle Götter, alle Herren, alle Könige, alle Fürsten, alle religiösen Menschen ist. Jesus ist der Herr. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du unser Herr bist. Welch ein Freund bist du, Herr Jesus. Oh, du bist ein Menschenfreund. Du wolltest nur den Menschen helfen. In deinen Adern floss ein heiliges, reines Blut, das uns erlöst hat von aller Macht der Sünde. Und du kannst nur uns versöhnen. Du kannst uns mit Gott in Ordnung bringen. Du kannst unser Leben heiligen und reinigen. Und wer dich annimmt, ist Fleisch von deinem Fleisch und Bein von deinem Bein. Und wir sagen Ja zu dir, Herr Jesus. Amen.